Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und auch heute an meiner Seite, dieses Mal aus unserem Frankfurter Studio, Marina Zayats. Gute Marina.
Hallo Thomas.
Wir werden uns heute eines Thema annehmen, über das man, glaube ich, gar nicht genug sprechen kann, nämlich dem Thema Werte. Und ich erinnere mich, dass wir Werte schon mal im Rahmen einer Folge besprochen haben. Da haben wir nämlich über deine Werte gesprochen, als Teil des Personal Brandings. Und ich erinnere mich, dass du drei Werte genannt hast, die du irgendwo dahin tätowiert hast.
Nein, tätowiert nicht, aber eingraviert tatsächlich in einen Ring, damit ich ihn immer dabei habe und mich daran erinnere.
Eingraviert, nicht tätowiert. Wichtiger Unterschied.
Großer Unterschied. Eingraviert kannst du abnehmen, das andere nicht.
Was waren die drei Werte? Es war Playfulness, Community und?
Und Impact.
Und Impact. Sehr schön. Siehst du, das habe ich gar nicht mal. Ich glaube, ich habe mir im Rahmen meiner Personal Branding Reise irgendwann über meine Werte Gedanken gemacht. Sie stehen auch irgendwo noch. Aber ich habe es mir weder tätowiert noch eingraviert. Vielleicht mal machen.
Vielleicht kriegst du ja heute mit unserem Gast ein paar Impulse, um da mal ein bisschen weiter drauf rumzukommen.
Genau. Und genau, wie man sich seine Werte definiert, warum man sowas überhaupt braucht, ob es jeder braucht, ob man sie lieber gravieren oder tätowieren sollte und wie man Werte in einem Unternehmen etabliert und kommuniziert, darüber sprechen wir heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, sozusagen einen Wertespezialisten, nämlich den Sven Korndörfer. Marina.
Ja, ich habe Sven das erste Mal tatsächlich gesehen auf LinkedIn. Und gar nicht mal ehrlicherweise in deinen eigenen Posts, sondern in Posts über dich, was ja immer schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Und da tauchte auch sehr oft dein Buch auf, die Wertschätzungskette. Auch darüber werden wir heute natürlich mit dir sprechen. Und ich werde dich einfach mal ein bisschen vorstellen und würde dann das Wort an dich übergeben, dass du auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über dich erzählst als Einstieg in unser sicherlich spannendes Gespräch heute. Du bist in der Kommunikation beheimatet und in Banken. Immer eine spannende Kombination. Da warst du lange Head of Group Communications bei der Commerzbank. Gleichzeitig seit vielen, vielen Jahren Vorsitzender des Vorstands der Wertekommission. Und eben auch Autor, Keynote-Speaker. Vielleicht erzählst du uns noch ein paar Sachen, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Vielleicht sogar ein paar Sachen, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil stehen.
Ach, tatsächlich. Also erstmal schön, bei euch zu sein und mit euch über das Thema Werte zu sprechen. Weil ich glaube, das Thema und auch der Gesprächsstoff geht nie aus zu diesem Thema. Und was soll ich noch dazu sagen? Also wichtig ist, glaube ich, dass ich einen tollen Sohn habe, der ist 10 Jahre alt. Und der heißt übrigens Thies. Wir haben ja gerade im Vorfeld über Namen gesprochen. Und Thies heißt das Geschenk des Himmels. Oh. Und das ist er auch tatsächlich. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in meinem Leben, der mich nochmal enorm bereichert hat mit diesem wirklich unschätzbar wertvollen jungen Menschen, den ich neulich gefragt habe, was denn eigentlich die wichtigste Bildung im Leben ist. Und der hat mir wie aus der Pistole geschossen, während der Autofahrt gesagt, Papa, wenn man sich lieb hat. Oh. Und das ist schon, glaube ich, das zeigt schon ganz, ganz viel und hat mich unglaublich berührt, dass ich ein Kind habe oder der einfach genauso gefühlvoll ist und der genau dieses Fühlen hat für solche Themen. Und so bin ich auch groß geworden. Vielleicht, wenn ihr das hören wollt, bin in einem sehr verrückten Haushalt groß geworden. Meine Mutter hat jeden Monat einen Salon gemacht, den macht sie bis heute, seit 42 Jahren. Und da kamen jeden ersten Freitag im Monat Opernsänger, Literaten, natürlich auch viele Gäste, und hat einen Salon gemacht. Und darin bin ich groß geworden als Kind. Und das hat mich natürlich enorm bereichert. Je älter man wird, desto mehr merkt man, wie toll das war oder wie toll das ist. Der letzte war jetzt am 2. Dezember. Die Frequenz hat ein wenig abgenommen. Aber es ist toll, das zu erleben. Und all die Menschen, die da waren, waren ein Stück weit gefühlt auch meine Eltern. So, und dann war natürlich Kommunikation eigentlich das, was mir auch immer enorm Freude gemacht hat. Ich war schon während des Studiums seit 89 in Agenturen tätig, habe VWL in Bonn studiert und bin dann aber tatsächlich 95, wie du gesagt hast, schon zur ersten Bank, zur Norddeutschen Landesbank, war dort erst in der Kommunikation, bin dann verrückterweise zum Assistenten des Vorstandsvorsitzenden geworden, was eigentlich aus diesen Funktionen meistens nicht vorstellbar war in der Zeit. Wurde dann Leiter des Vorstandsstabs, bin dann zur Arealbankgruppe, habe dort die Kommunikation übernommen und das Marketing und die Politik. Und so war ich 28 Jahre in Bankenkonzernen und muss sagen, es hat nicht wehgetan und es hat auch Freude gemacht. Mhm. Das war der Parfumsritt dazu. Und seit 19 Jahren, wie du gesagt hast, habe ich den Vorsitz der Wertekommission inne und da gehen uns die Themen tatsächlich nie aus.
Wie kommt man zu der Wertekommission? Und kannst du ein bisschen erklären, was das eigentlich ist? Kann man da mitmachen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, klar kann man da mitmachen. Wir leben ja in einer Mitmachtdemokratie. Jeder hat ein Stück Macht durchs Wählen. Das haben wir auch am Sonntag gesehen. Und die geht natürlich dann in unterschiedliche Richtungen. Aber die Wertekommission ist eine Initiative wertebewusste Führung im Untertitel. Und da geht es darum, Bewusstsein zu schaffen, dass wir wirklich Werte im Unternehmen leben. Wir schreiben die oft auf, alle haben Wertemanagementsysteme. Ob du die jetzt eingravierst oder eintätowierst, du musst dir bewusst sein, was sind eigentlich deine Werte? Ich habe im Jahr 2004, 2005 kamen die Gründer der Wertekommission auf mich zu und sagten, wir haben das jetzt gerade gegründet und es gab jemanden in Berlin, das war der Bundesgeschäftsführer der FDP. Das war so ein, ich nenne ihn mal Trüffelschwein, der hat immer einen guten Riecher für neue Initiativen oder Gedanken gehabt. Und das rief mich an und sagte, da gibt es eine neue Initiative Wertekommission. Kannst du dich dem mal zuwenden? Die braucht noch ein bisschen Struktur. Und dann habe ich das gemacht und habe dann selber gemerkt, ich hatte einen tollen Vorstandsvorsitzenden, der Werte gelebt hat. Ich kam aus einer Familie, die Werte gelebt hat oder gelebt. Meine Großmutter war eine Respektsperson. Sie sprach davon selber immer, die war 1,55 und 45 Kilo schwer und wurde 94. Aber die hat das alles in sich gehabt. Und dann wurde mir selber erst bewusst, dass ich in einem tollen Umfeld groß geworden bin. Ich hätte vorher da nie drüber nachgedacht. Und insofern ist es enorm wichtig zu wissen, welche Werte für einen persönlich wichtig sind und was man eigentlich ein Leben lang an, sozusagen unterlegt für eine Haltung, die jeder haben sollte. Mhm.
Was mich auch gleich zu der ersten Frage führt, sind Werte
ja, gerne.
Nicht etwas, was allein durch das soziale Umfeld, das deine Großeltern, deine Eltern erwähnt, prägt? Oder ist es auch etwas, was ich mir als Erwachsener noch ausbilden und kultivieren kann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man braucht einen grundsätzlichen Wertekompass als Mensch, indem man als Mensch durchs Leben geht. Aber wenn ich auch in ein Unternehmen gehe, Menschen einstelle, ist mir das enorm wichtig. Ich glaube, man kann immer noch Dinge lernen. Auch, ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch das Thema Empathie. Wie kann ich auf Menschen eingehen? Wie kann ich deren Denken und Handeln antizipieren? Und wie kann ich sozusagen genau diese Beziehungsqualität sozusagen antizipieren und damit umgehen? Aber ich glaube, man braucht eine Wertegestimmtheit. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Weil nachher, du kannst immer sozial erwünscht bestimmte Dinge lernen im Leben. Aber ich glaube, du brauchst genau das, du brauchst diesen inneren Wertekompass. Das hat übrigens nichts mit sozialem Umfeld insofern zu tun, ob man jetzt in einem wohlhabenden oder nicht wohlhabenden Haus groß geworden ist. Mein Vater war Gastronom, also insofern, glaube ich, ganz normal. Aber es geht darum, wie leben dir Menschen Dinge vor? Deine Großeltern, deine Freunde, deine Eltern, wie sind diese Menschen in deinem Umfeld? Und daraus lernt man natürlich. Und es geht ja weiter in Schule, beim Ausbildungsplatz oder in der Uni, je nachdem. Und daraus, aus dieser Melange von unterschiedlichen Einflüssen, bildet sich eigentlich ein Wertesystem. Und das war für mich spannend im Jahr 2005, bevor wir die Wertekommission gegründet haben. Erstmalig, obwohl ich ja sehr werteorientiert groß geworden bin oder auch bei einem CEO da schon lange gearbeitet habe, wirklich mich selbst damit zu konfrontieren, was sind meine Werte? Und ich kann jeden wirklich auch nur dazu auffordern, genau das zu tun. Das müssen übrigens nicht 6 sein oder 9, sondern 2. Für mich ist die G&V enorm prägend. Glaubwürdigkeit und Vertrauen.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Was sind denn die Werte bei Ihnen? Jetzt haben Sie es schon verraten. Ich finde, es ist gar nicht so einfach, den eigenen Werten auf die Schliche zu kommen. Natürlich kann man sich eine lange Liste vornehmen, wo sehr viele Werte draufstehen und dann so ein bisschen Ausschlussprinzip machen. Aber gibt es da vielleicht auch noch einen anderen Weg? Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt sagen, ja, da bin ich ehrlicherweise noch ein bisschen auf der Suche, was es bei mir wirklich ist?
Ich glaube, es ist eigentlich, finde ich, ganz einfach. Also im Arbeitszusammenhang, also wenn ihr zwei zusammenarbeitet und einer von euch beiden liefert nie montags, was er verspricht, sondern immer Dienstag oder Mittwoch und dann irgendwann, dann wird der andere von euch beiden jeweils immer empfinden, der lässt wirklich Verbindlichkeit missen. Und Verbindlichkeit ist in der Zusammenarbeit eigentlich der niedrigschwelligste Wert. Oder du gibst ihm eine vertrauliche Information und die geht dann weiter, obwohl es gar nicht geplant war. Dann ist das Thema Vertrauen wichtig. Und für mich ist Vertrauen der Nukleus von allem. Ich möchte immer Menschen vertrauen und mir ist wichtig, dass mir vertraut wird. Wenn man mir vertraut und ich spüre, das ist ja eine Nähe, die dadurch entsteht, dann habe ich auch Orientierung. Wenn ich kein Vertrauen genieße, und genießen ist übrigens was Schönes, Vertrauen genießen ist eigentlich ein total schöner Satz. Aber wenn ich Vertrauen genieße, habe ich auch Orientierung. Und es gibt viele Menschen, die vertrauen anderen Menschen nicht und schaffen dann im Grunde eine Desorientierung. Aber ich bin auch überzeugt, dass sie selbst keine Orientierung haben, wenn sie anderen nicht vertrauen. Mhm. Insofern kann man daraus, glaube ich, sehr gut im Alltag das rauskristallisieren. Und wir haben mit der Wertekommission 6 Werte für uns definiert. Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität. Nachhaltigkeit ist eigentlich gar nicht so ein Wert, der da reinpasst. Aber für uns war das vor 19 Jahren wichtig. Und Mut. Und das sollten Werte sein, die im Unternehmen wirklich lebbar sind und die man auch in der Hand halten kann. Und was spannend ist, wir machen ja seit 2007 eine Befragung von Führungskräften in Deutschland, die gerade läuft. Ich kann nur jeden auffordern, mitzumachen. Da ist Mut immer auf dem letzten Platz seit Anbeginn. Und ich stelle mir die Frage, haben die Menschen keinen Mut mehr in den Unternehmen? Dürfen sie keinen Mut mehr haben? Das hat ja was mit der psychologischen Sicherheit zu tun, dass ich mutig agieren darf. Oder ich werde wie so ein Strohhalm abgezinkt. Und ich finde, unabhängig das Vertrauen, der wichtigste Wert ist für mich, finde ich Mut enorm wichtig.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man sich den eigenen Werten nähern, indem man beobachtet, indem man also wirklich versteht, warum agiere ich wie, in welchen Situationen, warum stören mich vielleicht auch bestimmte Sachen, warum tue ich andere wiederum total gut. Und dann kann man daraus ableiten, okay, wenn der andere immer unpünktlich, unzuverlässig ist, dann ist es anscheinend ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und so kann man sich vielleicht durch einfach Beobachtung im Alltag ein bisschen dem Ganzen nähern.
Durch die Mängel der anderen.
Ja.
Durch die Mängel der anderen.
Nein, das ist zumindest eine Möglichkeit. Oder du weißt sofort, ich möchte, dass mir immer vertraut wird. Oder es ist doch klar, wenn ich im Supermarkt jemanden sehe, der sozusagen unten die Ware im Einkaufswagen hat und durchschieben will, weil oben der Kassierer das nicht sieht, du sagst, Moment, das können sie nicht da durchschieben. Das hat auch was mit Integrität zu tun. Das sind ja Dinge, die auch im sehr Positiven, dass man einfach sagt, ich möchte immer, auch wenn der Kassierer nicht merkt, dass ich was auf dem Band habe, das kann ja sein, dass er es übersieht. Ich habe neulich eine Rechnung im Restaurant gehabt, da war die 50 Euro zu preiswert, weil er 2 Dinge nicht berechnet hat. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, die Rechnung ist verkehrt. Das Gesicht hättet ihr sehen müssen, weil ich glaube, das machen wahrscheinlich die wenigsten. Man freut sich ja auch gerne mal, wenn was vergessen ist, kann mir gut vorstellen. Nein, aber das ist genau das, zu sagen, hey, der muss das nachher selber bezahlen, der Kellner, weil das nämlich im Rechnungssystem drin ist. Also sage ich ihm, dass die Rechnung verkehrt ist. Ganz einfach. Also sehr positiv. Und die Menschen freuen sich enorm darüber, wenn ihnen das widerfährt. Es ist nicht selbstverständlich.
Ja, das ist vielleicht, also ich muss zugeben, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Liegt nicht daran, dass es nicht spannend ist, sondern weil, ich Bücher selten von vorne bis hinten komplett durchlese, sondern immer so die Sachen ein bisschen rauspicken. Aber was mich wahrscheinlich dann noch so ein bisschen zum Thema Wertschätzungskette bringt, weil ich stelle mir das immer vor wie so ein bisschen dieser Butterfly-Effekt. Das heißt, wenn uns etwas Positives widerfährt, dann haben wir ja als Menschen in der Regel auch den Wunsch, das zu erwidern. Auf der anderen Seite, wenn uns jemand anpumpt, pumpen wir wahrscheinlich jemand anderen direkt auch an. Ist das auch so ein bisschen das, was mit dieser Wertschätzungskette schon einhergeht?
Ich glaube, die Wertschätzungskette ist ja ganz simpel. Es fängt ja mit der Fühlbarkeit an als eine Perle der Kette. Führung ist heutzutage fast ein Verwaltungsakt. Die meisten Menschen hat man das Gefühl, führen lieber Excel-Tabellen anstatt Menschen. Mhm. Und bei all den Dingen, die uns auch in den Schoß gespült werden aus anderen Bereichen, weil natürlich alle allenthalben sparen müssen und dann werden die Dinge immer mehr in andere Fachbereiche auch verlagert, dass man gar nicht mehr dazu kommt, Menschen zu führen. Das ist eine. Und viele haben gar nicht gelernt oder kommen in Funktion ob ihrer Fachlichkeit, weil sie einfach brillant sind. Und dann stellen sie fest, puh, ich muss ja mit Menschen umgehen. Hm. So, und dann stellt sich die Frage, wie führe ich eigentlich? Führe ich das über Distanz oder über Nähe? Als ich Bereichsvorstand wurde, vor 8 oder 10 Jahren, dann wurde mir dann gesagt, vom CEO und auch von der Auditiererin, die sagte zu mir, ja, es wäre alles gut, aber ich müsste doch mehr Distanz wahren. Und habe gesagt, genau das werde ich nicht tun. Ich bin so, wie ich bin. Und für mich ist das Prinzip Nähe wichtig. Wenn ich möchte um die Mitarbeiter wissen, ich möchte für sie da sein, ich möchte mit ihnen diskutieren und ich möchte auch einfach wissen, wenn ein Kind oder ein Mensch krank ist und derjenige dann vielleicht irgendwie ja nicht so performt. Wenn ich das weiß, kann ich mit demjenigen ja ganz anders umgehen, als wenn er einfach zu spät kommt, die Arbeit nicht abliefert, aber nichts dazu sagt. Ich kann ihm vielleicht helfen und habe auch Verständnis dafür. So, und deswegen ist für mich Nähe und Fühlbarkeit enorm wichtig als eine der Perlen in der Kette. Mhm. Und ich finde, Distanz ist für viele wahrscheinlich einfacher, oft. Nähe ist der schönere Weg, mit Menschen umzugehen. Und wir führen Menschen.
Das ist aber auch wirklich mein Eindruck. Also viele Menschen haben auch Angst vor Nähe. Wir haben
ja klar.
Ganz oft dieses Beispiel, dass viele Menschen auch sagen, naja, also berufliches und privat möchte ich doch noch gerne trennen. Und ich habe das schon ab und zu auch erlebt, dass Führungskräfte, die vielleicht eine gewisse Nähe oder fast schon Kumpelhaftigkeit zugelassen haben, dass ihnen das später vielleicht sogar ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil das dann zu kumpelhaft war, weil die Leute dann auf einmal, als es darum ging, auch Menschen einfach entlassen zu müssen, das einem besonders übel genommen haben, weil sie sagen, aber ich dachte, wir wären doch hier Freunde und was würden sie diesen Menschen antworten, die vielleicht diese Erfahrung gemacht haben und ja, auch so eine gewisse Angst aufgebaut haben vor Nähe in der Führung?
Ich wurde neulich gefragt, ja, ihr hättet von einer jungen Führungskraft, der sagte zu mir, ja, ich habe mir vorgenommen, freundlich zu den Menschen zu sein. Das ist ja lustig. Also ich meine, ich möchte immer jeden Tag fröhlich ins Büro gehen und jeden grüßen. Das habe ich übrigens auch immer gemacht, wenn das machbar war, weil mir das wichtig ist, einfach um die Menschen zu wissen und sie auch zu erleben. Und deswegen, es braucht einfach diese Nähe. Und das heißt, man macht sich nicht gemein mit den Menschen nach dem Motto, ich mache jetzt Kumpel, ich muss jetzt mit jedem Bier trinken gehen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ich bin jetzt auch sehr zielfokussiert und möchte eine Leistung. Aber ich glaube, wenn man Freude hat, miteinander Freude, um die Leistungsfähigkeit eines jeden weiß, übrigens die auch aufzeigt, die auf die Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeitenden und nicht so tut, als könnte man alles alleine. Und dann hat man gemeinsam Erfolg. Und die Freude am Erfolg, die ist doch super. Die macht doch auch wirklich Spaß. Und das heißt nicht, dass man sozusagen dann den Respekt missen lässt, weil man sich zu gemein macht mit allen, sondern ich glaube, das geht trotz Nähe, kann man auch sehr respektvoll miteinander umgehen und das geht ja in beide Richtungen.
Ist das die Wertschöpfungskette, nachdem das Buch genannt ist? Oder umfasst das noch mehr?
Also im Grunde, die Quintessenz des Buches ist gar nicht ganz einfach. Sei erst Mensch und dann Managerin. Na, weil das Thema ist, man ist mal versucht, im Fachlichen zu sein. Aber was schafft denn eine Beziehungsqualität? Das ist das Menschliche. Und ich glaube, man versucht immer diese Ernsthaftigkeit und will immer schauen, dass man respektiert wird. Ich glaube, das geht wirklich gut, auch wenn man Nähe hat. Nur die Frage ist, hat man gelernt, Menschen zu führen? Weiß man, wie diese Nähe funktioniert? Wir sind viel zu fachlastig in der Führung und das ist das. Führungskompetenz orchestriert Fachkompetenz. Und ich habe auch ein Kapitel in einem Buch, da steht drin, alle sind besser als ich. Weil ich spanne einen Möglichkeitenraum auf, in dem ich allen die Möglichkeit gebe, mich maximal zu entfalten. Ich möchte die Menschen nicht limitieren, ich möchte ihnen sozusagen einen maximalen Entfaltungsraum geben. Da müssen sie aber auch gut sein und deswegen sind wir auch gemeinsam gut, weil jeder das wirklich kann, was er tut. Und das macht Freude. Also führen muss Freude machen, man muss Freude am Menschen haben. Mhm.
Ich glaube, das ist auch schon ein sehr wichtiger Satz. Führen muss Freude machen und man muss Freude an Menschen haben und am Umgang mit Menschen.
Absolut. Ja, also deswegen sage ich ja, ich möchte jeden Tag reingehen. Wenn irgendwas schief ist, muss ich da hingehen und sagen, so, was ist, wo hakt es bei uns, zwischen uns oder wie auch immer. Weil ich möchte nicht an den Menschen vorbeigehen. Mhm. Ich möchte jeden Tag im Ideal in ein fröhliches Gesicht schauen und sagen, das wird super heute, total anstrengend, aber wir kriegen das hin und wir sind mega erfolgreich. Und ist doch schön. Also ich finde, Erfolg macht Spaß, aber nicht im Negativen auf den Schultern der Menschen, sondern sozusagen Schulter an Schulter mit den Menschen.
Ist das die Quintessenz aus der Wertschätzungskette, dieses Miteinander, dass man es eben nicht alleine genießen kann, dass man Werte nicht nur im eigenen Universum sich abspielen können, sondern immer miteinander mit anderen, gerade eben auch mit den Mitarbeitern und Kollegen?
Absolut. Ich meine, Empathie ist ein wesentlicher Faktor. Ich muss sozusagen, ich habe ja, in meinem letzten Job hatte ich am Anfang 230 Mitarbeitende. Jeder ist anders. Na, und du musst ganz anders mit den Menschen umgehen und deswegen musst du Gefühle auch versuchen zu entwickeln, da sozusagen im Miteinander. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass man diese Fühlbarkeit hat. Deswegen werde ich auch nie müde, das habe ich in allen Banken gesagt, dass es um Fühlbarkeit und Emotionen auch gehen muss. Und eine Beziehungsqualität entsteht nicht durch eine Fachbeziehung, sondern durch eine menschliche Beziehung. Und wenn ich Nähe gebe als Führungskraft und auch was von mir preisgebe, dann ist das ja keine Einbahnstraße. Es ist schön, wenn der andere das auch tut. Und wenn wir umeinander wissen, können wir auch ganz anders miteinander in Krisensituationen umgehen. Wenn es dem Mitarbeiter schlecht geht, einem Verwandten, wie auch immer, dann habe ich ein ganz anderes Verständnis für die Menschen und kann auch die Dinge dann austarieren. Und es wird ja immer gesagt, kann man Nähe zulassen oder wie weit lässt man Nähe zu? Ich habe eine Situation gehabt, die für mich persönlich sehr schwierig war, also familiär. Und da musste ich mich für 3 Wochen aus dem Job rausziehen und habe dann einen großen Teams-Call gemacht. Und da sind mir wirklich Tränen gelaufen, weil das war wirklich eine schwierige Situation für mich. Und habe aber gleichzeitig gesagt, also ja, und die Tränen weggewischt und habe gesagt, so, ist ganz klar, wir verfolgen unser Ziel und das werden wir auch umsetzen. Da gibt es gar kein Vertun. Ich bin in 3 Wochen wieder da. Das geht alles so weiter. Das ist für mich gerade keine einfache Situation. Aber wir werden das hinbekommen. Und wir haben es auch hinbekommen und wir sind diesen Weg gegangen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn mir einer meiner Tränen arg nimmt, dann ist es nicht mein Thema, dann ist es sein Thema. Sondern ich muss mich meiner Tränen nicht schämen.
Schön. Wir sehen ja auf LinkedIn auch einen ja seit Jahren schon großen Trend von Vorständen, die auf LinkedIn aktiv sind. Und da gibt es nach wie vor eine sehr große Debatte, nämlich wie viel Persönlichkeit dürfen eigentlich insbesondere auch Vorstände, aber auch Führungskräfte zeigen. Nun sind viele Vorstände auf LinkedIn ein bisschen nahbarer geworden, ein bisschen persönlicher, als wenn sie jetzt ein Handelsblatt-Interview geben. Wie würdest du das denn beurteilen? Weil für die einen ist es nicht nah genug. Also viele sind auch immer noch sehr distanziert und sagen, nee, bitte nur die Corporate-Themen. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus welche, die ja auch sehr persönliche Einblicke teilen, beispielsweise vom Urlaub oder Bücher, die sie gerade lesen oder vielleicht sogar, wo man die Kinder von hinten sieht und da irgendwie auch mal private Einblicke gegeben werden. Wie schätzt du das ein? Also was dürfen sich da insbesondere auch die Unternehmenslenker leisten? Sollten die vielleicht noch viel persönlicher sein? Sollten sie noch viel stärker über ihre Werte sprechen? Was wäre da dein Tipp?
Da sind wir ja schon fast beim Gesellschaftspolitischen eigentlich, weil da das ist ja schon die Grenze. Also das heißt, was gebe ich von mir preis? Und ich glaube, das ist einfach eine Bandbreite, die muss jeder für sich selbst wissen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, ohne LinkedIn geht das gar nicht mehr eigentlich. Also du brauchst eine Präsenz als Vorstand oder als Geschäftsführer in die Community hinein. Also insofern passt das ja gerade hier perfekt, sozusagen was ihr macht. Und insofern, ja, ich finde, das braucht einen sehr fühlbaren Auftritt. Die Frage ist, wie fühlbar, wie weit geht man dann? Da bist du ja fast im Gesellschaftspolitischen, wenn der CEO von Evonik sagt, wählt die AfD nicht, ist das wirklich diskussionswürdig? Macht man das? Aber man kann sich sicherlich darauf verständigen, dass ein CEO sagt, bitte, wir leben in einer Mitmachdemokratie, geht bitte wählen. Mhm. Wir brauchen eure Stimme in dieser Demokratie. So, und das ist genau die Bandbreite, die du auch dann übersetzen kannst in das, was mache ich eigentlich in LinkedIn? Wie weit gehe ich da? Zeige ich den Spaziergang mit meinem Hund? Kinder finde ich immer kritisch und Familienangehörige, weil es ja auch gibt ja auch Menschen, die nicht positiv vielleicht unterwegs sind. Also ich kann verstehen, dass Menschen dann etwas zurückhaltender sind, aber ich finde es schön, trotzdem den Mensch zu erleben. Wenn er so eine rosa Hundenase hat, mit der er spazieren geht, macht das, glaube ich, ist das nicht verkehrt. Es muss aber auch so sein, dass der Mensch, auch wenn du ihn dann triffst, genau das Gleiche ausstrahlt. Ja. Also sonst hast du so eine diametrale Welt, die so auseinandergeht. Der Mensch darf sozusagen auf LinkedIn sich nicht diametral zeigen, wie er normalerweise ist.
Ja.
Und deswegen, also ich glaube, da gibt es eine hohe Bandbreite in allen Facetten, ob das persönlich ist, ob es politisch ist, gesellschaftspolitisch. Eins ist auf jeden Fall klar. So wie wir Menschen führen, haben wir alle als Führungskräfte eine gesellschaftspolitische Verantwortung, weil wir sind ja in einer gefühlten Doppelfunktion. Wir sind Bürger dieses Landes und wir sind Unternehmensbürger. Wir führen Menschen aus diesem Land und positionieren dieses Land, dieses Unternehmen in diesem, in Deutschland. Wir fliegen ja keine Untertassen, die mal in Wiesbaden, in Würzburg oder in Frankfurt landen und sagen, mit denen da unten haben wir nichts zu tun, wir machen weiter, wir fliegen jetzt wieder in einer halben Stunde weiter. Nein, wir haben eine sozialpolitische Verantwortung für Menschen und nimm das einfach mal vier. Für deine eigene Familie, dann hast du, wenn du 1.000 Mitarbeiter hast, mindestens für 4.000 Menschen eine sozialpolitische Verantwortung plus allen Verwandten und allen, was da ist. Und so müssen wir wieder denken. Das wird nicht mehr beigebracht und wir müssen sehen, dass wir Menschen führen und dass wir eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben.
Jetzt hast du mir die Stichpunkte schon wirklich hingelegt und ich möchte das gerne mal aufgreifen. Wie zeige ich mich denn gesellschaftspolitisch verantwortlich entsprechend meiner hoffentlich demokratischen Werte? Wie mache ich das denn in einem Unternehmen intern? Wie mache ich das extern, zum Beispiel auf LinkedIn?
Zum Beispiel, du kannst ja, was jetzt auch viele gemacht haben, ist ja wirklich ein Boost gewesen. In den letzten, sag mal, 3 Monaten hat sich ja viel eigentlich getan, dass Unternehmenslenker dazu aufrufen zu sagen, bitte geht wählen. Wir brauchen sozusagen genau diese im Grunde stille Mitte, die es gibt, die sagt auch, dass die Wahl läuft schon. Nein, jeder hat eine Stimme, jeder hat durch ein Stück Macht. Macht ist übrigens was Positives, wenn man es Werte unterlegt, weil man das dann für das bessere Ganze nutzt und nicht nur für sich selber. Und ich finde, das ist schon allein schon ein Punkt, das zu tun. Oder auch zu zeigen, dass man ein Ehrenamt hat als Unternehmenslenker, als Führungskraft. Ich habe neulich mit jemandem zusammengesessen, der herausragende Position am Konzern hatte und der jetzt im Fußballstadion Versehrte begleitet, die im Rollstuhl sind und sozusagen begleitet in diesem Fußballstadion, weil sie sonst alleine da nicht zurechtkommen. Und das finde ich toll. Solche Menschen finde ich besonders. Ich habe genauso neulich eine Frau erlebt, die bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet und als allererste ins Auto geht, um die Menschen rauszuschneiden. Davor habe ich allerhöchsten Respekt. Hm. Geht alles. Und man muss sich nur bewusst sein, dass wir sind ja Führungskräfte, ist auch technisch. Nein, lasst uns Vorbilder sein. Wir sind Fleisch gewordene Rückwand und Vorbild für die Menschen.
Und deine, verstehe ich richtig, dass du sagst, diese Vorbildfunktion, die du nur hast, weil es deinen Werten entspricht, dass wir die eben gerne auch nicht nur zeigen, sondern auch kommunizieren kannst, sollst, im eigenen Unternehmen und beispielsweise, wenn du ab und zu mal in deinem LinkedIn-Beiträgen auch erwähnst, dass du zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv bist.
Ja, absolut. Das ist ja eine wirkliche Vorbildfunktion. Und da muss, finde ich, das Unternehmen auch Verständnis für haben und das auch aktiv fördern. Weil ich glaube, solche Menschen, die das tun, die sind auch besonders bereit, sozusagen Leistung auch zu erbringen. Und ich würde immer Menschen einstellen, die genau das tun. Ich gucke mir normal keine Lebensläufe großartig an. Ich gucke mir den Menschen an. Und wenn ihr mir das erzählen würde, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet und Menschen rausschneidet im Dings, dann weiß ich genau, das ist jemand, der hat ein unglaubliches Engagement, der ist ein Mitmensch. Kein Unmensch und kein Übermensch.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir raten unseren Kunden durchaus auch, die ja, den LinkedIn-Ausschnitt mit Ehrenamt nicht leer zu lassen, wenn es da etwas gibt, was die Menschen wirklich machen, weil das einfach das Profil der Person nochmal abrundet, nochmal viel greifbarer macht. Die einzige Nachteil ist, dass die Leute da immer sagen, ja, aber ich möchte mich ja nicht so darstellen und das, was ich als Ehrenamt mache, das mache ich doch aus meiner vollen Überzeugung, darüber spreche ich jetzt nicht so, ich möchte mich da nicht anbiedern. Und das finde ich sehr schade, dass das immer so direkt in diesem, ja, ja, dass die Leute dann denken, oh, vielleicht wird ihnen das eher negativ ausgelegt, wenn sie das erwähnen. Ich glaube, das dürfen wir alle ein Stück weit ablegen und vielleicht auch diesen Mut an der Stelle haben zu Sichtbarkeit von Ehrenamt und anderen guten Dingen, die man macht.
Ja, da sind wir genau bei dem Thema. Ist das glaubwürdig oder nicht? Deswegen, die G&V muss immer stimmen. Beim Unternehmen im doppelten Sinne, also Gewinn- und Verlustrechnung, aber auch Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Menschen ja auch. Wenn du das da stehen hast und die alle sagen, der ist genau andersrum, dann geht das nicht. Dann nützt die Positionierung auch nichts. Das muss alles sozusagen dem Menschen abgenommen werden. Mhm. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wir haben im Trustbarometer 22 wurde sehr klar gesagt, die Unternehmenslenker in Deutschland sind Businessführer und keine Gesellschaftsführer. Und das finde ich schade. Wir müssen uns viel mehr wieder in der Gesellschaft sozusagen, in die Gesellschaft einbringen und einfach Flagge zeigen, Gesicht zeigen, dass wir Verantwortung tragen.
Aber das ist ja auch etwas, was vielen, auch Unternehmern gerade vorgeworfen wird. Du hast auch das Beispiel genannt von Unternehmen wie Würth zum Beispiel, die sich sehr stark für die hohe Wahlbeteiligung ausgesprochen haben, für die Wahl von demokratischen Parteien. Diese Unternehmen, diese Menschen kriegen immer auch auf sozialen Kanälen ordentlich Gegenwind. Da ist LinkedIn noch Gott sei Dank mit die Ausnahme, aber anderen Kanälen, Instagram da vorangesagt, von Twitter ganz zu schweigen, da sieht es dann schon mal anders aus. Hast du da Erfahrungen mit der Verteidigung auch von Werten? Weil es fällt ja dann gerade in diesem Kontext nicht leicht.
Also ich glaube, es ist, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren, hat immer ein Up- und ein Downside. Das ist, glaube ich, klar. Ne? In der digitalen Welt, in der wir leben, hast du alle Stimmen da drin. Ja. Das ist, glaube ich, mehr als selbstverständlich. Und auch die Minoritäten, die sehr harten Minoritäten, die aber sehr hart opponieren, haben eine ganz andere Plattform als noch vor 10, 20 Jahren. Da wurden die wahrscheinlich gar nicht gesehen und jetzt werden sie gesehen und haben eine andere Gewichtung. Und ich glaube, das ist ein echtes Thema. Aber du hast ja auch positive Beispiele. Guck mal, die Bonita Group. Ne? Ihr Vater hatte ja das Unternehmen an seinen Sohn und seine Tochter übergeben und sie hat sich jetzt engagiert sozusagen in der Stadt, in der sie wohnt oder das Unternehmen ist, um dort politisch vor Ort tätig zu sein. Das ist wirklich vorbildhaft und da kann man auch nichts angreifen, dass man sagt, da ist jemand, der sowieso viel tut für die Stadt und macht, also wie die Familie Schwarz beispielsweise auch in Heilbronn, also Lidl, die ja auch Lehrstühle sponsern, unglaublich viel gesellschaftspolitisch machen. Und ich glaube, das ist toll, dass es diese Menschen gibt. Man muss einfach sehen, das eigentlich noch viel visibler machen, dass sie das machen, weil ich glaube, es wird noch viel zu wenig gesehen. Und weil es unser öffentliches Leben so wahnsinnig ergänzt und es übrigens keine Selbstverständlichkeit ist. Insofern brauchen wir genau diese Leuchttürme von Menschen oder Unternehmerfamilien, die sich wirklich genau gesellschaftspolitisch engagieren. Und es gibt natürlich auch die dann polarisieren, weil sie natürlich irgendwie dann auch sehr provokant sind. Aber ich glaube, sozusagen in aller Neutralität der Gesellschaft Genüge zu leisten und sich zu verorten als Unternehmer, hat noch keinem geschadet.
Lass uns gerne genau mit diesen Worten noch den Schwenk machen zu LinkedIn, in der LinkedIn Lounge. Was würdest du denn Führungskräften heute raten in Bezug auf LinkedIn? Weil natürlich, wir haben es gerade schon angesprochen, auf LinkedIn kann man auch unter anderem eben Stellung beziehen, gesellschaftliche Stellung, man kann über das Ehrenamt sprechen, frei nach dem Motto, tue Gutes und spreche drüber. Welche anderen Aspekte, sagst du, sind noch wichtig für Führungskräfte, um auf LinkedIn generell, also warum sollten Führungskräfte gerade heute vielleicht LinkedIn auch nutzen oder vielleicht auch nicht nutzen? Was ist da aus deiner Sicht die Rolle, die diese Plattform auch schaffen kann, auch mit Hinblick auf Werte und Wertschätzung?
Ich glaube, zum einen ist es ja wichtig, dass wir unsere originären Themen auch dort kommunizieren. Das ist ja eine Business-Plattform und ich glaube, der Vernetzungscharakter ist enorm stark und LinkedIn hat es geschafft, wirklich über die vielen Jahre nicht nur sich zu halten, sondern wirklich auch aufzubauen. Also es hat ja wirklich einen sehr starken Charakter der Vernetzung und indem ich sozusagen nicht nur die Botschaft meines Unternehmens vertrete, sondern auch, ich bin ja Botschafter meines Unternehmens als CEO oder als Geschäftsführer. So, und das ist, glaube ich, ein Stück weit synonym. Ich finde, beide Marken, die Unternehmermarke und die Unternehmensmarke müssen aufeinander einzahlen. So kann ich also bei allem, wenn die G und V stimmt, das ist mein Kernthema, kann ich auch sozusagen beides miteinander bestens verorten. Muss gucken, wie ich die Gewichtung mache. Was sind die persönlichen Themen? Also wenn ich jetzt sozusagen, ich weiß ich nicht, auf dem Strandhandtuch in Griechenland liege und schicke Grüße in die Welt, glaube ich, wäre wahrscheinlich nicht so hitverdächtig, aber ich kann das Ehrenamt posten, ich kann die Auszeichnung von Mitarbeitern posten, ich kann zeigen, wie das Unternehmen funktioniert, welche Innovationen wir haben, was wir für den Standort Deutschland machen. Ich glaube, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten und mit LinkedIn schafft man oder wenn man auch das kontinuierlich aufbaut, sich einen wirklich starken Rahmen, der genau sozusagen seine eigene Community verstärkt und nochmal leveraged. Und ich habe das bei meinem Buch gesehen, ich habe jetzt über 5.000 Follower, was okay ist, aber bei dem ersten Post waren es 115.000 Impressions, was wirklich richtig gut ist und weit über die normale Community hinausgelaufen ist. So, und das ist, deswegen ist das meine Plattform tatsächlich und auch die einzige, die ich wirklich intensiv bespiele. Mhm.
Und wie sieht da deine persönliche LinkedIn-Routine aus? Wie oft postest du? Wie sieht dein Networking aus, dein Community-Management? Wie nutzt du die Plattform?
Ich glaube, wenn es das hergibt, dann mache ich das zweimal die Woche und schicke zweimal die Woche Posts raus. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man den Menschen antwortet. Ich habe unglaubliche Response bekommen über LinkedIn von ganz unterschiedlichen Menschen, die auch zu einem Buch mir eine Reflexion gegeben haben. Und ich finde, ich erlebe das immer, dass Menschen gar nicht antworten. Und das ist natürlich dann auch ein Thema im Konzern. Du hast einen Account, du schickst was raus, aber wer antwortet da eigentlich genau? Das muss natürlich alles definiert sein. Und wie antwortet der? In welcher Semantik? Sonst ist das ein echtes Thema. Und wenn man das selber macht, finde ich, ist es doch vollkommen klar, dass man den Menschen antwortet und auch eine Response gibt, auch eine dezidierte, die dazu passt. Und das ist noch nicht so erlernt. Ich glaube, da gibt es noch viel Room for Improvement, um es so auszudrücken. Und aber es lohnt sich.
Das heißt, Community Management ist etwas, was du auf jeden Fall sehr hoch aufhängen würdest. Das passt auch zu dem, was wir immer sagen. Also nicht einfach nur posten und das war's dann, sondern eben wirklich.
Nein, ich nehme ja auch kein Megafon, stelle mich auf die Terrasse, rufe was raus und mache die Tür wieder zu und höre dann zu Hause nichts. Das wäre ja auch kurios. Also ich habe zum Beispiel zwei Leser, die so genial, wo wir so toll miteinander interagieren, dass sie neulich nach meinem Geburtstag hier waren und mir den Kuchen in einer Tortenform gebracht haben und sozusagen als Geburtstagsgruß. Das fand ich mega, aber es lag auch daran, dass wir uns so wirklich angefreundet haben. Das ist schön, weil sie auch dass wir uns wirklich mögen und sie waren dann bei mir zu Hause, wir haben hier bisschen mit Menschen zusammen verbracht. Und das war toll. Es war wirklich schön, auch wirklich gefühlt, ja, Freunde zu gewinnen. Und das geht auch.
Moment, das waren Leser von deinem Buch oder Leser von deinen LinkedIn-Beiträgen?
Ja. Nein, Leser von meinem Buch. Und da habe ich so die schönsten Sachen erlebt. Und zwar auch über LinkedIn. Also ich sag jetzt mal, vom Fleischer bis zur Vorstandsvorsitzenden kriege ich Rückmeldungen zu dem Buch. Und das ist das Schöne daran, bis zur Ordensschwester. Das ist also nicht nur im Lang, das ist doch nur für Führungskräfte. Nein, ich bekomme ganz unterschiedliche Reflexionen von ganz unterschiedlichen Menschen. Und das ist das Schöne, dass das Buch alle eint. Weil ich glaube, ihr kennt das, ob ich jetzt ARV, also Aufsichtsratsvorsitzender oder Empfangsdame bin, Wertschätzung fehlt oft den meisten Menschen. Und ich bin neulich Zug gefahren und dann habe ich im Restaurant eine tolle Kellnerin erlebt, die so begeistert hat alle, dass sich alle bei ihr verabschiedet haben. Oh. Und wirklich, wie hat das Restaurant im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Und dann hatte ich noch ein Buch dabei und habe hier reingeschrieben, das ist echte Begegnungsqualität, das macht die Deutsche Bahn aus und wir sind die Deutsche Bahn. Und dann stand sie vor mir und sagte, jetzt fange ich an zu weinen. Hat sich so gefreut. Und das macht aber Spaß, auch Menschen eine Freude zu machen, denen man dann so begegnet.
Ja, sehr schön.
Also das sind schöne Erlebnisse und die meisten wirklich über LinkedIn, aber auch solche physischen Erlebnisse sind toll zu erleben. Und insofern, und die man ja auch wieder über LinkedIn, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber über LinkedIn, weil dann sind manche Dinge so emotional, dann bin ich dann, ja, da ist genau die Grenze, wo ich sage, das bleibt dann zwischen ihr und mir, ist ja jetzt auch anonym, aber ich spreche auch das erste Mal drüber, aber es war total schön, das zu erleben, diese Nähe und diese Wärme. Und aber dann kann man das auf LinkedIn posten, ich bin da wahrscheinlich noch zu zurückhaltend, aber ist es zumindest eine Möglichkeit, und das zu tun, weil es auch ein emotionales Produkt ist. Es ist ja jetzt kein Unternehmensprodukt, dieses Buch.
Ja, und das finde ich so schön an Werten und Wertschätzung. Das ist etwas, was einfach ansteckt. Ich glaube, das ist einfach tief in uns Menschen drin, dass wir auch genau das mit anderen teilen wollen. Deswegen.
Ja.
Ja, vielen, vielen
Dank. Ja, guck mal.
Ja.
Du strahlst ja auch. Weißt du, geh mal durch die Stadt und strahl einfach mal Menschen an und geh einfach mal lächelnd auf dich zu. Diese gucken dich verstohlen an nach dem Motto, warum lächelt ihr, aber ist eigentlich ganz nett. Einfach positiv durchs Leben gehen und Freude an Menschen haben. Und die Quintessenz, wie gesagt, des Buches ist, sei Mensch und dann erst Manager oder Managerin. Und wenn man die Reihenfolge betrachtet, bei allem Stress, dann glaube ich, geht man ganz gut durchs Leben, unabhängig, dass es immer Unwägbarkeiten gibt. Ganz auch klar. Aber das ist ein Grundprinzip. Und jeden Morgen in den Spiegel gucken, habe ich gestern was falsch gemacht und muss ich mich heute bei jemandem entschuldigen, können auch die wenigsten.
Ja, das greift schon fast Richtung Schlusswort. Wobei ich mit der Sache mit einem Lächeln durch die Straßen laufe, das hängt, glaube ich, sehr stark von den Straßen und von der Stadt ab. Es gibt durchaus Straßen hier in Frankfurt, da wäre ich vorsichtig, ein breites Grinsen aufzusetzen und jedem meine Wertschätzung auszudrücken. Aber prinzipiell finde ich das einen sehr, sehr schönen Ratschlag. Und tatsächlich ist das sowohl für das richtige Leben als auch für LinkedIn ein sehr guter Ratschlag. Denn tatsächlich, ja, Wertschätzung, ich finde es schön, dass Sie das mal zum Thema gemacht haben. Wertschätzung gegenüber Menschen, die ich treffe, wie du es genannt hast, sei es in der Deutschen Bahn, sei es am Flieger, sei es sonstige Dienstleister, seien es deine Partner, seien es deine Kollegen, seien es die Bewerber, selbst wenn du ihnen hast absagen müssen.
Absolut.
Wertschätzung ist etwas, was wir viel öfter, glaube ich, ausdrücken sollten. Und das nicht nur auf LinkedIn, sondern auch im digitalen Raum überhaupt. Denn wir kriegen so viel Hate, so viel ja absichtliche Boshaftigkeit teilweise mit. Ich habe vorhin wieder einen Fehler gemacht, war kurz auf Twitter, hat mich nur noch erschreckt. Deswegen lieber wirklich gerne da etwas entgegengesetzt und die Leute mit Wertschätzung vielleicht nicht überschütten, aber doch immer wieder mal positiv auf Leute zugehen, neugierig und zu sagen, hey, jeder hat seine Story und vielleicht kann ich ja den Tag meines Gegenübers so ein kleines bisschen besser gestalten durch ein Zeichen der Wertschätzung.
Ja, und das sind manchmal ganz kleine Dinge und dann mal, weißt du, Menschen und ich genauso und ihr wahrscheinlich auch, dass man einfach Menschen sieht. Ne? Also ich gehe durchs Unternehmen und gebe den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes einen Augenblick. Dann sehen die anderen sich gesehen und dadurch gewertschätzt. Das sind ganz einfache Dinge. Und die meisten haben es oft, nicht meisten, aber viele haben es verlernt, einen Augenblick zu geben oder einfach zu grüßen. Ist doch schön, jemandem guten Tag zu sagen, wenn er nicht zurückgrüßt. Vielleicht ist er in sich gekehrt, vielleicht geht es ihm nicht gut, vielleicht ist er auch miesmuschelig, wie ich das immer nenne. Aber einfach, ich gehe lieber positiv durchs Leben. Und wenn ich den Menschen sehe, die so sind, wie du es gerade aufzeigst, wenn dann die ganzen Hate-Themen sind, dann ist das deren Thema. Die müssen mit sich so durchs Leben gehen. Ich möchte das.
Sehr schön. Prima, Sven. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich hoffe, die positive Grundstimmung aus diesem Podcast schwappt auf dich rüber, lieber Hörer. Und ja, herzlichen Dank, Sven.
Von Herzen gerne. Hat Spaß gemacht mit euch beiden.
Dito. Das freut uns. Und apropos Wertschätzung, wenn auch dir dieses Gespräch gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du diese Folge vielleicht sogar 5 Sterne gibst, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du ihm auch an Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, Familienmitglieder, wie auch immer, weiterempfiehlst, damit wir auch weiterhin diesen Podcast fortführen können und tolle Gäste wie den Sven Korndörfer einladen. Mit dem haben wir gesprochen über den Auftrag der Wertekommission und über sein Buch Die Wertschätzungskette und was nicht nur Führungskräfte, sondern auch wir alle machen können, um unser Leben und vor allem das Leben anderer auch besser zu gestalten, sei es im eigenen Unternehmen oder eben auch auf LinkedIn. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.
Adieu.